Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Freue mich, hier sein zu können. Mein Name ist Steffen Schulte, wurde ja schon gesagt. Ich bin Rektor vom Theologischen Seminar Rheinland und gehöre zum Vorstand von Neues Leben, das vielleicht einigen Begriff ist. Bin verheiratet. Eine meiner beiden Töchter ist mit mir heute Morgen dabei. Wir sind so halb kanadisch. Meine Frau ist ganz kanadisch. Wir wohnen aber schon seit 10 Jahren in Deutschland. Und mehr kann man mich nachher fragen, weil ich möchte gerne in den biblischen Text einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr, alle, die mich vorgestellt haben, haben mich direkt geduzt, deshalb duze ich jetzt in die Gemeinde zurück. Wachsen euch die Dinge manchmal über den Kopf? Das ist eine rein rhetorische Frage, die kann man, glaube ich, nur bejahen. Natürlich, immer wieder. Und ich glaube, mehr noch in den letzten Jahren stellt sich einem die Frage, was passiert da eigentlich? Wie wird es morgen sein? Wie sieht die Zukunft aus? Wird alles nochmal gut werden? Ist die Zukunft sicher? Und das Interessante ist, kein Buch will uns mehr Hoffnung machen, mehr Zuversicht geben, als das der Offenbarung. Und eins der größten Missverständnisse und tragischsten Entwicklungen ist, dass wir eigentlich mehr Angst bekommen, wenn wir es lesen, als Zuversicht. Weil genau das Gegenteil ist die Absicht. Die Offenbarung möchte uns eine wichtige Botschaft sagen, in viele verschiedene Arten und Weisen. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Und um das ein bisschen tiefer zu entfalten, gehen wir mal in einen Teil der Offenbarung hinein, wo sonst weniger drüber gepredigt wird. Ich sag mal so die ersten 3 Kapitel, da hat man bestimmt schon mal was von gehört, auch in Predigten, die Sendschreiben an die Gemeinden, daraus lässt sich eine tolle Predigtserie machen. Oder auch Kapitel 20, 21, so das wird nochmal schön dann. Aber der Mittelteil, der ist ein bisschen mehr herausfordernd. Aber ich will uns da mal in den ersten Kapitel mit reinnehmen, Kapitel 4 und 5. Und ich werde auch ein bisschen mehr zum Hintergrund erklären, damit man mal ein bisschen versteht, wie Johannes hier kommuniziert und wie wir das für uns auch verstehen können. Das wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich. Bevor wir da reinsteigen, müssen wir uns erstmal klar machen, was ist das überhaupt hier, was Johannes hier uns schreibt? Was für ein Genre ist das? Also Genre kennen wir auch von Filmen her. Da haben wir Komödien, wir haben Actionfilme, wir haben Dramas, wir haben Liebesgeschichten, wir haben auch so Kombinationen, so eine romantische Komödie. Und je nachdem, wenn man weiß, okay, das ist eine Komödie, dann gehe ich mit der Erwartung rein, das wird lustig. Ja? Wenn das dann irgendwie so ein Horrorfilm ist, dann bin ich natürlich frustriert und enttäuscht. Genauso, wenn ich einen romantischen Film erwarte und es wird ein Actionfilm, kann ja gut sein, aber ich bin dann auch enttäuscht, weil ich das nicht richtig zuordnen kann. Was für ein Genre hat uns Johannes hier gegeben? Die Offenbarung beschreibt sich als dreierlei, es beschreibt sich als ein Brief. Das ist erstmal selbstverständlich, aber wichtig. Dieser Text wurde bestimmten Leuten, 7 Gemeinden, wurde der in ihre Lebenswelt, in ihre Situation hineingegeben. Und es wird uns später nochmal helfen, zu fragen, wie haben diese Gemeinden diese Worte gehört? Also es ist ein Brief, wo ein Pastor, Johannes der Pastor, als Pastor seinen Gemeinden schreibt. Es ist eine Prophetie. Und eine Prophetie wird fünfmal als Prophetie bezeichnet. Eine Prophetie, da denken wir öfters so an, das passiert in der Zukunft. Ja. Aber das ist zu eng gefasst für das biblische Verständnis von Prophetie. Prophetie biblisch gesehen bedeutet, Gott spricht, so wie er die Dinge sieht. Und das kann sich auf Gegenwart, auf die Vergangenheit, auf Entwicklungen, die waren und die kommen beziehen. Und es hat oft auch eine rausblickende Perspektive, das wird dann passieren. Aber es ist erstmal, Gott spricht aus seiner Perspektive, dies sagt der Herr. Das Letzte aber, und das ist für uns das Entscheidende, es wird als eine Offenbarung bezeichnet oder im Griechischen Apokalypse. Und diesen Begriff kennen wir auch in unserer deutschen Sprache. Eine Apokalypse, da denken wir vielleicht jetzt auch wieder bei Filmen an Filmen, wo es um die Endzeit geht, irgendwelche Weltuntergangssachen. Aber die eigentliche Bedeutung ist, oder das eigentliche Bild, was sich hinter diesem Begriff verbindet, ist, dass der Vorhang weggezogen wird und man sieht, was im Hintergrund passiert. Also man kann sich das so vorstellen, man ist in einem Theater und man sieht viele Sachen, die vorhin passieren, und jemand sagt dann nachher, komm mal, ich zeig dir mal, was hinterm Vorhang alles passiert ist. Und er gibt einen so einen Blick rein und man sieht, ach Mensch, da waren ja Seile, mit denen sie Sachen hochgezogen haben, und da hatten sie schon Sachen vorbereitet, dass sie sich schnell nach vorne ziehen konnten. Und man sieht auf einmal, wie Sachen passiert sind, was alles im Hintergrund gelaufen ist. Und das ist ein ganz wichtiges Wissen, um zu verstehen, was die Offenbarung will. Die Offenbarung zieht uns den Vorhang weg und zeigt uns, was alles noch gleichzeitig passiert, was direkt da ist. Es ist nicht weit weg. Das jetzt zu den Vorüberlegungen. Jetzt blicken wir rein in die Offenbarung, Kapitel 4. Und ich gehe mal so Stück für Stück durch, erkläre die Sachen ein bisschen. Und so arbeiten wir uns durch die beiden Kapitel 4 und 5 durch. Bevor wir es machen, bete ich noch mal kurz für die Predigt. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du zu Johannes gesprochen hast, dass er diese Worte aufschreibt. Und wir wissen, dass du sie erhalten hast, dass wir heute Morgen daran zehren können. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt das Wort uns eröffnest, so dass es zu uns spricht. So dass deine Worte uns verändern, stärken, trösten und da, wo nötig, ermahnen. Amen. Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem, also nachdem er die Briefe an die Gemeinden geschrieben hat, nach diesem sah ich und siehe eine Tür, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, also mächtig, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand mitten im Himmel und auf den Thron saß einer. Johannes wird eine Tür gezeigt, eine Tür in eine tiefe Realität. Und er bekommt die Aufforderung, die bekommt er immer. Siehe, 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 siehe. Das ist die Hauptaufforderung, die er kriegt. Siehe, was hier passiert. Und er sieht einen Thron, ein Ort der Herrschaft, ein Ort, von dem die Kontrolle ausgeht. Und dieser Thron ist nicht leer. Und warum ist das als erstes Bild für Johannes wichtig? Schauen wir uns mal die Situation von Johannes an. Er ist auf der Insel Patmos. Nicht, weil er mal Urlaub machen wollte oder eine Auszeit hatte, sondern weil er verbannt war. Er war dort im Gefängnis. Er, der große Pastor, wahrscheinlich in der Gemeinde auf Ephesus und der Umgebung. Er, der letzte Überlebende der Aposteln. Und die Verfolgung der Christen war im vollen Gange. 57 nach Christus war Nero schon dran, aber 95 nach Christus, was wahrscheinlich die Zeit war, in der dieser Brief reinkam, war Domitian der Herrscher. Und Domitian hat damals 40.000 Christen umbringen lassen. 40.000. Zu einer Zeit, wo die Weltbevölkerung ja noch wesentlich geringer war als heute. Also prozentual gesehen auch noch mal ganz stark. Einfach um seine Herrschaft des Schreckens zu untermauern, hat er es gemacht. Und er ist da, weit weg von seinen Leuten, von seinen Gemeinden. Er sieht das und er sieht, wie dieser Domitian regiert und herrscht mit einer eiseren Kälte. Und da kann ich mir vorstellen, dass er sich sagt, Jesus, wo ist dein Reich? Jesus, wo ist deine Macht? Wo bist du hier? Ich bin auf der Insel. Ich komme nicht mehr zu meinen Gemeinden. Ich habe ihnen allen geschrieben und den meisten habe ich gewarnt, weil sie auf schlechten Wegen sind. Und dieser Domitian herrscht. Und ihm öffnet sich eine Tür. Der Himmel ist nicht weit weg. Gott ist nicht weit weg. Da ist ein Thron und der Thron ist nicht unbesetzt. Der ist nicht leer. Gott ist nicht fern. Wir haben manchmal dieses Bild, dass der Himmel ein Ort ist, der ganz weit weg ist. Und das ist überhaupt nicht, das ist ein ganz falsches Bild. Oder sogar noch ein Ort, der irgendwann mal sein wird. Gottes Gegenwart ist nicht weit weg. Das kann man sich fast wie eine weitere Dimension vorstellen. Die ist direkt da. Direkt da, unmittelbar und viel größer als unsere Welten, was wir wahrnehmen. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott ist nicht weit weg. Apokalyptische Literatur, wie wir sie auch damals kennen, andere haben auch so in diesem Stil geschrieben, wie wir es hier bei Johannes finden, die versucht, Dinge Und sie Perspektive zu öffnen und zu sagen, da ist viel mehr, du siehst viel zu wenig. Und sie benutzen Bilder und Symbole, um uns das besser zu beschreiben. Und sie arbeiten mit Vergleichen, weil sie etwas sehen und Johannes ja auch etwas sieht. Das ist für ihn unvergleichbar. Und er muss deshalb sich mit mehreren Bildern und mehreren Worten bemühen, um das irgendwie zu greifen und zu kommunizieren. Vers 3, und der da saß, war vom Ansehen gleich. Also er war wie ein Jaspisstein und ein Sardar. Und ein Regenbogen war rings um den Thron und vom Ansehen gleich ein Smaragd. Also Johannes greift hier nach verschiedenen Bildern und versucht damit etwas auszudrücken von dieser Herrlichkeit, die er hier sieht. Und ein Begriff reicht nicht aus. Er will diese Majestät und diese Ausstrahlung vermitteln. Und er braucht einfach mehr Begriffe von Dingen, die er kannte, die unglaublich schillernd waren. Und dann Vers 4. Dann fängt er an, was drumherum ein bisschen zu beschreiben. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und ihre Häupter goldene Siegeskränze. 24, die Zahlen, sehr typisch auch für die Offenbarung, auch für diese Art des Schreibens. Es ist nicht zu kompliziert, es ist 12 plus 12. 12 steht für die 12 Stämme Israels und die anderen 12 für die 12 Apostel. Und die wiederum stehen quasi, die 12 Stämme Israels, stehen für alle, die zu Gott gehören, bevor Jesus kam. Und die Apostel als die 12 oder Jünger als die 12 stehen für alle, die zu Jesus gehören, nachdem Jesus gekommen ist. Also die 24 repräsentieren alle, die zu Gott gehören, vor und nach dem Kommen von Jesus. Und sie sind alle um den Thron. Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donnern und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Also uns wird ein Ort beschrieben mit Blitzen, also das ist und Donner, also mächtig, ehrfurchtgebietend, mit Feuerfackeln. Feuer ist immer die reinigende Heiligkeit Gottes. Die reinige Heiligkeit Gottes. Nichts Böses kann in Gottes Gegenwart bestehen. Keine Sünde kann da bestehen. Und das ist die Reinigung, das wird oft mit Feuer beglichen, das ist die reinige Kraft des Feuers. In Gottes Gegenwart wird alles transparent und auch transformiert. Und wir kennen das vielleicht auch selber, wenn wir zum Beispiel in die Anbetung gehen und wir merken, da sind Dinge, die sind nicht geordnet bei uns. Da ist Sünde in unserem Leben. Dann merken wir können jetzt nicht einfach so in diese Gegenwart treten. Oder wenn wir das Abendmahl feiern und wir merken, hier sind Dinge ungeordnet, wir merken, ich kann so nicht kommen. Und in diesen Momenten spüren wir etwas von der Heiligkeit Gottes, die an diesem Ort natürlich 100% ist. Und das Schöne ist ja, wenn wir in diesen Momenten unsere Sünden bekennen, dann sind wir frei und dürfen ganz, ganz in seine Arme laufen. 7 als die Zahl der Vollkommenheit. Also Gottes Gegenwart ist unmittelbar an diesem Ort, vollkommen da. Und dann weitet sich der Blick wieder, Vers 6. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Da gibt es jetzt mehrere Deutungen dafür. Eine beschreiben das als die Trennung zum heiligen Gott. Andere sehen das als ein Bild für die Taufe. Aber ich glaube, wir sind am besten daran bedient, zu schauen, wie das Meer sonst noch in der Offenbarung vorkommt. Und da haben wir zum Beispiel in Offenbarung 13, das ist das Ort, aus dem das Biest kommt, der Widersacher, kommt aus dem Meer. In der Lebenswelt der damaligen Christen, ja, an dieser Brief ja auch ging, für die war das Meer der Ort für das Böse und für das Chaos. Das kann man sich auch vorstellen, wenn man diese großen Wellen und sowas sieht, man ist auf Seefahrt, dass man da auch eine große Angst vor hat. Das Bild zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Selbst das Böse und das Chaos ist unter diesem Thron. Das ist unter diesem Thron. Das ist kein rebellierendes Herrschaftsgebiet, das hier, sondern es steht unter diesem Thron. Selbst das Böse und das Chaos steht unter diesem Thron, es untersteht dem. Und es ist in Gegenwart dieses Thrones, es ist kein aufbrechendes Meer, sondern es ist still und glatt wie Kristall. Es ist ruhig, weil das die Macht des Thrones hier ist. Alles untersteht diesem Thron, selbst das Böse und das Chaos. Ich lese weiter. Und inmitten des Thrones und rings um des Throns vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem Jungstier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere die sechs Flügel und sind ringsherum inwendig voller Augen. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott allmächtig, der da war, der da ist und der da kommt. Ein Ort der ständigen Anbetung wird hier beschrieben. Wer sind die vier lebendigen Wesen? Es gibt ein rabbinisches Sprichwort aus der Zeit, ein bisschen später, wo wir es datieren können, aber wahrscheinlich gab es es auch schon vorher. Und da ist der Adler drin erwähnt als ein Repräsentant, weil der mächtigste Vogel ist. Der Stier als das mächtigste Nutztier, der Löwe als das mächtigste wilde Tier, aber der Mensch noch mächtiger als alle drei. Was bedeutet das? Also diese drei Tiere und der Mensch repräsentieren die gesamte Schöpfung, die sich hier vor dem Thron sammelt. Kann man sich in Corona-Zeiten schwer vorstellen, aber wir sehen einen wahnsinnigen Ort der Anbetung. Und wenn, Vers 9, die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem Thron und vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir kennen diese Begriffe, viele davon, das hat sich auch in vielen unserer Lobpreislieder wiedergefunden. Jetzt ist es nochmal interessant, in die Welt der damaligen Christen hineinzuhüpfen. Diese Begriffe, Ewigkeit, Ehre, Macht, Retter, die kannten sie, aber von einer anderen Stelle. Ich hatte ja vorhin schon von Domitian, diesem Herrscher, gesprochen. Der war jetzt keine bescheidene Person. Der hat Musiker beauftragt und der hat gesagt, schreibt Lieder über mich, die meine Herrschaft beschreiben. Und da kamen genau diese Begriffe vor. Du bist ein ewiger Herrscher. Du bist unser Retter. Du bist unser Erlöser. Dein Reich hat kein Ende. All diese Sachen. Alle, die dort sitzen, vor diesem Thron, sagen nein. Nicht du, Domitian. Nur Gott ist würdig, das zu tun. Nur Gott. Und wir sagen vielleicht auch, nicht du, Weltherrschaften, Megakonzerne, Politiker, Virus oder welche Mächte auch immer. Nicht du bist das Höchste und hast alles unter Kontrolle. Nicht du bist der wahre Löser. Es gibt nur einen, der verdient, so beschrieben zu werden. Und das ist der, von dem alles Leben herkommt. Das ist Gott. Alle singen laut, du bist würdig, unser Herr Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Niemand anders. Johannes hat viel beschrieben. Und egal, ob man mich jetzt in jedem Detail verfolgt hat oder das teilt oder denkt, na, vielleicht war es aber ein bisschen anders zu verstehen. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, das ist ein wahnsinniger Ort der Anbetung, der Herrlichkeit und der Macht. Ich glaube, wir würden vor Ehrfurcht starr werden, wenn wir da wären. Die 24 Ältesten, die niederfallen und anbeten. Die vier lebenden Wesen, das Meer als das Bild des Chaos und des Bösen, was still ist in dieser Gegenwart. Der Lobgesang, das klare Bekenntnis. Und dann beginnt Kapitel 5. Das Drama. Und ich sah in der rechten Hand dessen, also rechte Hand, die Hand der Herrschaft, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, vollkommene Informationen, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit einer lauten Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel und nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Das Buch, was den Plan des wahren Schöpfers beinhaltet zur Rettung dieser Welt. Gott sitzt auf seinem Thron und hält es in der Hand, wie er die Welt zu Ende bringen möchte, Gerechtigkeit schaffen möchte. Und niemand ist zu finden, kein Mensch, kein Engel, niemand in der Erde, unter der Erde. Und einer der Ältesten spricht dann zu Johannes, weine nicht, siehe. Wieder der Auftrag zu sehen, immer wieder, siehe, siehe, siehe. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Also das Hoffnung, Löwe, stark, mächtig, aus dem Stamm Juda, Wurzel Davids, ein Bild der Macht. Und dann, hier macht es Johannes uns auch relativ einfach, er verweist auf Jesus. Das ist total einfach, eindeutig und auch unumstritten. Johannes soll einen Löwen sehen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, also genau im Zentrum der Anbetung blickt er jetzt, auf Gottes Thron, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Welt. Ein Lamm, ein kleines Schaf, wie geschlachtet, also von Leid gekennzeichnet. Im Zentrum des ganzen Universums, wo die Mächte des Bösen still werden und sich unterordnen, wo die gesamte Schöpfung in Anbetung ist, wo die 24 Ältesten ihre Siegeskränze niederwerfen, wird ein Löwe angekündigt. Johannes erwartet einen Löwen und er sieht ein Lamm. Das Lamm gewinnt. Das Lamm ist würdig. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Das Lamm hat sieben Hörner. Hörner, Kraft, sieben vollkommen, vollkommene Kraft, sieben Augen, Augenweisheit, sieben vollkommen, vollkommene Weisheit. Er nimmt alles auf sich. Das ganze Hass, die ganze Sünde und deshalb ist es wie geschlachtet. Siehe der Löwe, Johannes sieht und er sieht ein Lamm. Ist das ein Tippfehler? Hat er sich verguckt? Braucht er eine Brille? Hat er sich verhört? Nein. Das ist das Geheimnis Gottes. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Alles ist im Chaos. Die Gemeinde unter Verfolgung. Ihr Lärm breiten sich aus. Er ist in der Verbannung. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott ist in einer Art unterwegs, die wir manchmal gar nicht begreifen. Selbstaufgabe ist kein Verlust. Barmherzigkeit keine Schwäche. Vergebung keine Niederlage. Und all das drückt dieses Bild so wunderschön aus. Gott ist anders unterwegs. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand, aus der Rechten dessen, der auf den Thron saß. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor den Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Alle beten an, alle Schöpfung, alle Mächte, alle Engel, alle Gebete der Heiligen, Gebete aus allen Zeiten. Sie beten an das Lamm. Gott offenbart, das ist Gottes Thron. Gott offenbart sich hier durch das Lamm, durch Jesus. So zeigt sich Gott. Das ist kein anderer. Er sieht einen Thron, Johannes, voller Macht, voller Ehrfurcht, voller Anbetung. Und im Zentrum dessen steht das Lamm. Gott selbst im Geheimnis der Trinität offenbart sich hier. Der, der in ständiger Anbetung lebt, dem alles Böse und Chaos unterstellt ist, dem die alle Anbetung wirklich gehört, macht sich zum geschlachteten Lamm. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir unser Leben sehen. wenn wir den Rest der Offenbarung lesen. Gott hat die Herrschaft. Und die Offenbarung nutzt Bilder und Symbolik, um uns zu helfen, einen Hauch einer Ahnung davon zu kriegen, wie herrlich und heilig Gott ist, aber auch wie gebend und liebend und barmherzig. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Jesus wird nicht irgendwann König, Jesus ist König. Die Gemeinde ist kein Opfer der Weltgeschichte. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Dein Leben ist nicht außer Kontrolle. Im Zentrum von allen ist ein Thron und auf dem Thron sitzt Gott. Und Gott zeigt sich durch ein Lamm wie geschlachtet. Seine Macht zeigt sich nicht darin, dass er alles kaputt schlägt, was er durchaus könnte, so, sondern seine Macht zeigt sich darin, dass er alles auf sich nimmt. Alle Schuld und alle Sünde. Seine Herrlichkeit zeigt sich nicht darin, dass er seine wahre Größe uns immer vor Augen hält, obwohl er das könnte und auch dürfte, sondern er zeigt seine wahre Größe in seiner Hingabe. Er zeigt seine Liebe darin, dass er uns nicht alles gibt, was wir wollen, sondern dass er uns selbst für sich gibt. Als alle das Lamm sehen, bricht der größte denkbare Lobpreis aus. Johannes auf der Insel Patmos in der Verbannung, einer der letzten 12, sah eine Tür und durch die Tür sah er den Thron. Und auf den Thron, mitten auf den Thron, sah ein Lamm wie geschlachtet und alle beten an. Habe keine Angst, die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Gott hat die Kontrolle. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Wort und für die Wahrheit, die es uns nahe bringt. Erfülle unser Herz, unser Kopf, unser ganzes Denken und Fühlen mit einem neuen Blick für deine Größe, für deine Herrlichkeit, für deine Heiligkeit, für deine Macht, aber auch für deine Barmherzigkeit, für deine Opferbereitschaft und deine Liebe für uns, so dass dieses Wissen in uns alle Angst aus uns rausjagt und vertreibt. Wir beten das in den Namen von Jesus. Amen.